Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo. Ich grüße Sie. Stichworte Gaming. Endlich mal zusammenspielen auf der Couch. Wir stellen Ihnen ein solches Spiel vor. Und los geht es mit einem retrofuturistischen Abenteuerfilm. Es geht in die 1990er Jahre und einem vereitelten Roboteraufstand. Schön, dass Sie dabei sind. Morgen am Freitag startet der bisher teuerste Netflix-Film The Electric State, hat ein Budget von $320 Millionen und es geht um die eine Schülerin namens Michelle, die 1994 durch New Mexico reist, in einem Reservat landet und zwar für Roboter. Die Roboter haben sich diesen eigenen abgetrennten Staat erkämpft, weil sie den Menschen nicht mehr dienen wollen und damit es keine Roboteraufstände mehr gibt, gibt es somit eine strenge Teilung zwischen Menschen und Robotern.
Wir alle haben nach dem Aufstand etwas verloren. Die Roboter ihre Freiheit. Die Menschen ihre Verbindung zueinander. Ich jeden, den ich geliebt habe.
Ja, und Stefan Misch hat den Film für uns gesehen. Stefan, The Electric State basiert ja auf einem Buch. Ich habe mir mal die Illustration der Roboter angeschaut. Die sind ja teilweise doch sehr kindlich. Was ist das genau für eine Vorlage, die jetzt zum teuersten Netflix-Film aller Zeiten geworden ist?
Das ist ein Reisebericht. Also Michelle reist durch eine Version der USA, wo fast alle Menschen süchtig sind wie Zombies und zwar süchtig nach virtueller Realität. Die schauen nur noch in ihre Datenbrillen. Und Michelle fährt dann durch Landschaften und das wird in Bildern gezeigt. Und diese Bilder, die sind Kult. Also Simon Stålenhag ist ein Kind der 80er, ein Illustrator. Und er ist auf dem Land bei Stockholm aufgewachsen. Und er hat so Felder gemalt und die Vorstadt. Und dann gehen die Bilder aber viral, seit er Roboter einfügt und so riesige Rechentürme. Also immer so einsamer Alltag, aber daneben verrostet so Hightech oder so Maskottchen. Also die Konzerne, die bauen so finstere Geräte. Das Landleben leidet. Wie wäre Provinz in den 90ern anders, aber dann doch irgendwie gleich, wenn es riesige Maschinen gäbe ab den 70ern.
Und was macht jetzt konkret der Film aus dieser Vorlage? Also inwiefern hält er sich an das Buch?
Der Film nimmt erstmal das Traurige oder dieses ganz Unheimliche weg und macht es viel bunter und poppiger. Also im Buch trifft Michelle einen Roboter, der nicht spricht, aber sie denkt, ihr totgeglaubter Bruder, der lenkt den. Und im Film aber klopft derselbe Roboter Sprüche. Im Film, da gibt's Dutzende Bots mit so frechen Sprüchen. Und dann ist es wie der Film Nummer 5 lebt oder der Film Howard the Duck. Also wer das nicht kennt, das sind so zwei kindische Filme, wo so eine freche Frau ein Wesen versteckt vor dem Militär. Also wer so 11 Jahre alt ist oder sich fühlen will wie mit 11, der teuerste Netflix-Film gerade tut alles, um zwei total kindische Filme zu imitieren, beide von 1986, die damals aber schon ein bisschen unterkomplex und peinlich waren. Also das kann man machen, aber ich finde frech, so ein düsteres Buch so zu verwässern.
Ja.
Und anders als im Buch ist hier jetzt auch noch so ein alberner Mann plötzlich ganz, ganz wichtig.
Und zwar die Hauptrolle, die übernimmt Chris Pratt, kennt man von Jurassic World oder vor allem aus den Science-Fiction-Marvels Guardians of the Galaxy. Das heißt, er spielt wieder einen Gauner mit gutem Herzen.
1:1, ja. Also er hat bei Marvel diesen Macker aus den 80ern gespielt, so mit 80er-Kostüm und Frisur und Musik. Und das wird hier wirklich sehr kalkuliert 1:1 kopiert. Weil mit Chris Pratt, da will sich Netflix, glaube ich, ein rechtes Publikum holen. Also Chris Pratt ist so evangelikaler Christ. Seine Kirche ist verwandelt mit der queerfeindlichen Kirche Hillsong. Und es ist leider echt wichtig, sowas auch in einer Kritik über einen Film zu sagen, weil wir sehen diesen Rechtsruck direkt im Programm. Also im Buch The Electric State ist Michelle sehr verliebt in eine Mitschülerin. Und der Film, der zeigt aber gar nichts Lesbisches. Warum ist das weg? Am Montag hat Netflix so einen Trump-nahen Komiker engagiert, der sagt, Puerto Rico, das ist eine Insel aus Abfall. Also Netflix bietet dem Hass gerade so viele Bühnen und ich freue mich privat echt über alle, die Netflix boykottieren. So.
Ja, darüber haben wir auch gestern schon bei uns im Kompressor gesprochen. Also, dass nicht nur Netflix, sondern auch Disney und Amazon jetzt in Richtung Trump einschwingen. Aber nochmal zurück zum Film. Das Buch von Simon Steinhack, das galt ja als machtkritisch und progressiv. Das drückt sich dann wahrscheinlich nicht im Film aus, oder?
Ach, so ein bisschen. Ich finde, die Message ist schon lieb sozusagen. Wir kommen uns alle näher, wenn wir uns nicht in die virtuelle Realität flüchten, sondern uns wieder begegnen. Aber im Film ist es so, dass ein Konzern Michelles Bruder entführt und sein Gehirn als Rechner für diese Datenbrillen benutzt. Und der Körper selber, der liegt im Koma. Und dieser komatöse Bruder, der sagt, ach, lass mich sterben, weil dann stirbt auch der böse Konzern. Also zieht Michelle, Spoiler, den Stecker. Und das sehe ich ganz oft bei behinderten Figuren, dass sie sagen in einem Traum oder in einer Vision oder so, lass mich los, ich kann ruhig sterben. Und das ist halt behindertenfeindlich, das ist Eugenik, finde ich. Mhm. Also so eine Entlastungsfantasie, wer Hilfe braucht, der sagt in diesen Filmen, ah, ich habe eh nichts mehr vom Leben. Die Behinderten sterben dann freiwillig und erlösen uns von unserer Rücksicht oder von der Care-Arbeit und wir können alle aufatmen. Und das wird uns auffallend oft als Happy End und als Lösung präsentiert. Da kann ich mich nicht freuen.
Sowieso sind ja fast alle Kritiken zum Film vernichtend. Ist das auch dein Fazit?
Ach, mit 11 hätte ich es gemocht. Da hätte ich auch nicht gesagt, wo ist hier die lesbische Storyline, die ich vorher im Buch gelesen habe. Aber ich finde, Simon Stålenhag hat in Bildern eine Stimmung geschaffen, so eine Atmosphäre. Und das ist das ganz Besondere. Und ausgerechnet das wegzunehmen, das alarmiert gerade ganz viele Leute. Also, dass so ein Konzern sagt, wir wollen einen riesigen Erfolg und dafür streichen wir das Dunkle aus der Kunst, aus der Vorlage. Man kann das ja ruhig mal machen, irgendwie den Ton oder die Atmosphäre zu ändern. Aber doch bitte nicht, wenn diese Stimmung so das einzig richtig Interessante ist. Das hat Netflix hier rausgebügelt. Also ich finde auch das Buch Die Electric State jetzt nicht so toll, weil der Satzbau und die Geschichten von Stålenhag, die langweilen mich persönlich. Aber die Bilder, die sind so kraftvoll und zeitgemäß und rührend. Und der Film hat halt einfach null Interesse dran, diese Bilder wirken zu lassen. Also wirklich lieber die Bilder googeln oder mit der Suchmaschine suchen. Wir sagen nicht mehr Google, das boykottieren wir jetzt auch.
So wie ich das gemacht habe, sagt Filmkritiker Stefan Mesch über den teuersten Netflix-Film aller Zeiten, The Electric State. Gibt es ab morgen auf Netflix zu sehen. Ich danke dir für das Gespräch.
Gerne.
Wer Computerspiele spielt, spielt diese oftmals ja allein vom Bildschirm. Okay, man kann natürlich online mit anderen zusammenspielen, aber man bleibt letztendlich alleine vom PC oder der Konsole. Aber es gibt sogenannte Couch-Koop-Spiele, wenn auch nicht sehr viele. Bei denen sitzt man dann zusammen auf dem Sofa und spielt miteinander gegeneinander. Und aus dieser Kategorie gibt es jetzt neu die Split-Fiction. Markus Richter hat's ausprobiert.
Split Fiction spielt man zu zweit und deswegen gibt es zwei Hauptfiguren.
Ich bin übrigens Zoe, Mio.
Auf dem Bildschirm im Spiel sind Zoe und Mio zwei bisher erfolglose Autorinnen. Wir vor dem Bildschirm sind Markus, ein Journalist, und Sandra, eine Abiturientin.
Okay, los. Jetzt habe ich sogar Lust, weil es so unerwartet ist.
Das Spiel präsentiert sich grafisch irgendwo zwischen 3D-Comic und Realismus und die Geschichte kommt ohne Umschweife zur Sache.
Ich präsentiere Ihnen die Maschine, mein Lebenswerk und das Herz dieses Unternehmens. Sie werden Ihre Geschichten in einer einzigartigen Simulation erleben.
Der Verlagschef, der hier sein Lebenswerk präsentiert, wird mit gemischten Gefühlen aufgenommen, sowohl bei Mio als auch bei Sandra.
Stell dir vor, du machst nur dein Lebenswerk und du nennst einfach nur die Maschine, weil du so unkreativ bist. Aber es geht natürlich alles um Kreativität.
Es stellt sich heraus, die Maschine soll den Autorinnen ihre Ideen aus dem Kopf saugen, damit sie verkauft werden können. Die Analogie zur Diskussion um generative KI wie ChatGPT ist offensichtlich. Das Spiel handelt also dann davon, dass die Buchideen der Autorinnen zu Spielleveln verarbeitet werden. Mal geht es bei Fantasy-Autorin Zoe darum, den Eiskönig zu besiegen oder ein mystisches Wüstenland zu bereisen. Oder bei Science-Fiction-Mio darum, eine sterbende Sonne zu stoppen. Oder um eine Rachegeschichte in einer Cyberpunk-Welt.
Was für eine Art Rachegeschichte ist das?
Sie ist eigentlich ganz simpel.
Wir sind Cyber Ninjas und es liegt an uns, den SRI-Anführer zu besiegen.
Und wie soll das bitte simpel sein?
Eine berechtigte Frage. Die Spielmechanik ist, unterschiedlichen Geschichten zum Trotz, über weite Strecken sehr ähnlich. Eine Mischung aus Geschicklichkeitsprüfungen im Rennen, Springen, Steuern und Action-Einlagen, in denen Gegner aus dem Weg geräumt werden müssen. Jedes Kapitel hat noch sogenannte Bosse, also große Gegner mit vielen Lebenspunkten, die man besiegen muss. Und bei all dem muss man zusammenarbeiten. Zum Beispiel muss eine Figur einen Schalter im richtigen Moment betätigen, damit die andere Figur eine vorher undurchlässige Barriere durchqueren kann. Manchmal fühlt sich das aufregend an, wie eine gut choreografierte Achterbahnfahrt.
Was für ein Rausch!
Das macht doch Spaß. Gerade war das erste Mal bei mir so das Gefühl, dass man im Flow ist.
Aber leider bleiben solche Momente selten. Sandra und ich sind durchaus Gaming-versiert, aber das Spiel überfordert uns oft.
Es ist auch nicht mal so, dass es irgendwie so eine spaßige, tricky Challenge ist. Nervt einfach.
Das hat einen seltsamen Effekt. Am Ende einer Herausforderung überwiegt nicht die Freude, es gemeinsam geschafft zu haben. Immer wieder bleibt eher das Gefühl, eine unangenehme Pflichtaufgabe endlich bestanden zu haben. Schade. Trotzdem spielen wir weiter. Einerseits, weil zumindest ich ein bisschen neugierig darauf bin, wie die Geschichte und die Kabelei unter den Autorinnen weitergeht.
Weißt du, ich verstehe nur nicht, wie man Sci-Fi so gut finden kann. Es ist so deprimierend.
Und ich mag kein Fantasy. Kein Genre ist derart überbewertet und selbstgefällig.
Andererseits, weil es innerhalb der großen Kapitel immer wieder Nebenstränge gibt. Kleine Geschichtchen in der Geschichte, die voller popkultureller Gaming-Referenzen sind oder voller absurder Ideen.
Ja, dieser Nebenstrang ist wirklich gelungen.
Jetzt bin ich Senf mit Ketchup.
Kannst du in den Hotdog reingehen.
So, wir müssen uns noch braten.
Aber auch wenn wir über den Hotdog-Level schmunzeln mussten, indem wir als Würstchen durch die Gegend hüpfen, ist Sandra am Ende unserer Spielzeit eher ernüchtert.
Also ich hab halt mehrmals das Gefühl gehabt, eigentlich müsste das gerade Spaß machen. Aber es hat halt wirklich sehr oft mir persönlich keinen Spaß gemacht. Und ich finde die Dialoge und Story sehr gezwungen und ich krieg davon irgendwie auch nichts.
Ein Totalausfall ist Split Fiction trotzdem nicht. Wer frustresistent ist oder sehr routiniert in Gamepad-Akrobatik, findet hier ein wildes Sammelsurium an Ideen, Geschichten, Referenzen und Mechaniken, die Spaß machen können. Aber die Chance, ein kooperatives Spiel zu erschaffen, das es GamerInnen ermöglicht, generationenübergreifend ihr Hobby mit Menschen zu teilen, die selber noch nicht viel Ahnung, aber Interesse haben, diese Chance wurde leider verpasst.
Sagt Markus Richter, er hat es uns vorgestellt, falls es sie trotzdem nicht abspreckt. Split Fiction kann man offline und online zusammenspielen, ist für Windows, PC, PlayStation und Xbox erschienen und kostet rund 50 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Susanne Balthasar.
Das Berliner Theatertreffen im Mai ist einer der Höhepunkte des Theaterjahres. Wenn 10 von einer Jury aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ausgewählte Inszenierungen gezeigt werden, werden auch wichtige Preise verliehen. Darunter ist auch der Theaterpreis Berlin. Der geht in diesem Jahr an den Regisseur Christoph Rüping. Die Jury würdigte sein ästhetisch innovatives Werk und seine hierarchisch-kritische Arbeitsweise, teilte die Stiftung Preußische Seehandlung mit, die den Preis vergibt. Christopher Rüping wurde schon 2-mal von der Fachzeitschrift Theater heute zum Regisseur des Jahres gekürt. Seine 10-stündige Inszenierung Dionysos Stadt erhielt den Nestroy-Preis als beste Aufführung im deutschsprachigen Raum. Rüping arbeitet auch als Opernregisseur. In Mannheim geht die Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache zu Ende. 3 Tage lang beschäftigten sich rund 400 Forscher aus 24 Ländern mit dem Thema Deutsch im Wandel. Unter anderem ging es um umgangssprachliche Anreden wie Mann, Alter oder Bro, aber auch um langfristige sprachliche Veränderungen. Diese hätten verschiedene Gründe, sagte der wissenschaftliche Direktor des Leibniz-Instituts Henning Lobin im Deutschlandfunk. Darunter auch die sozialen Medien.
wo wir überhaupt nicht standardnah schreiben, sondern einfach so, wie wir das uns vielleicht im Näheumfeld auch vorstellen. Oder auch meinetwegen Voicemails. Das ist eigentlich auch eine neue Form der Kommunikation, die wir haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so systemimmanente Veränderungen, die sich über ganz lange Zeiträume entwickeln, über 1000 Jahre vielleicht. Und das sind natürlich auch die Dinge, die dazu führen, dass die deutsche Sprache sich in ihren langen Zügen sehr, sehr stark geändert hat und bis hin zum Beispiel in die Endungen von Verben oder Substantiven.
Der Sprachwissenschaftler Henning Lobin. In Kambodscha haben Archäologen einen Torso entdeckt, der zu einem vor fast 100 Jahren gefundenen Buddha-Kopf gehört. Die Skulptur wurde in der Tempelanlage Angkor Wat ausgegraben. Sie ist knapp über einen Meter groß und stammt aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Sie trägt Schmuck, ein Gewand und eine Schärpe. Der zugehörige Kopf wurde in den 1920er Jahren 50 Meter vom Fundort des Torsos entfernt entdeckt. Er wird im kambodschanischen Nationalmuseum in der Hauptstadt Phnom Penh aufbewahrt. Durch einen Scan wurde festgestellt, dass beide Teile zueinander gehören. Die Stätte von Angkor Wat erstreckt sich auf über 400 Quadratkilometer. Sie enthält die Ruinen der Hauptstädte verschiedener kambodschanischer Reiche aus dem 9. bis zum 15. Jahrhundert. Dieses Buch ist mein Vermächtnis. Es ist die Essenz dessen, was ich zu sagen habe. Das sagte der Schauspieler Sylvester Stallone über seine Memoiren. Die Autobiografie The Steps, die Geschichte meines Lebens, soll weltweit und auch auf Deutsch am 23. Oktober erscheinen, teilte Penguin, die Verlagsgruppe Penguin Random House mit. Darin erzähle Stallone von seinem Leben und einer schwierigen Kindheit. Er wurde schikaniert und misshandelt, angeschossen und ins Gefängnis geworfen. Stallone gilt als einer der erfolgreichsten Action-Schauspieler der Filmgeschichte. Er wurde vor allem mit den Rocky- und Rambo-Filmreihen berühmt. Das Drehbuch für Rocky hatte er 1976 selbst geschrieben. In der Rolle des gleichnamigen Boxers wurde Stallone weltberühmt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Spätestens seit Putins Nuklearkriegsdrohung lebt die Welt wieder in Furcht, Furcht vor einem dritten Weltkrieg. Und die Wahrscheinlichkeit einer atomaren Eskalation, die hat auch das Kino geprägt. Es gibt super viele Filme, die sich mit der Atombombe beschäftigen. Natürlich kennen Sie Oppenheimer.
We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb.
They have a 12-month head start.
18.
How could you possibly know that?
We've got one hope.
All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done.
Der Vater der Atombombe Oppenheimer. Und wir fragen, was also können wir über die Geschichte und natürlich auch die Aktualität des Atombombenkinos lernen? Darüber spreche ich mit Popkulturjournalist und Redakteur beim Rolling Stone, Sasan Yasseri, auch Autor des Buches DEFCON 1, die Geschichte des Atombombenkinos. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo, freut mich sehr, bei euch sein zu können.
Sie haben das Buch geschrieben, etliche Atombombenfilme, wenn nicht alle, geschaut. Wie blicken Sie denn auf die aktuelle politische Lage? Trump, Putin, Nordkorea, China, Europa erwacht so langsam auch aus seiner Schockstarre. Aber ja, die Bedrohung ist ja so auch akut und furchteinflößend.
Ja, es gab in der Geschichte schon mehrere Situationen, die sehr nah dran waren an einer DEFCON 1-Situation, also sprich dem All-Out-Nuclear-War. Ich erinnere da mal an die Kuba-Krise 62, dann gab es 1983 das sehr schlimme Höhepunktjahr des Kalten Kriegs, in dem eine Eskalation drohte zwischen der Sowjetunion und Amerika. Und die Weltuntergangsuhr oder wie sie international noch bekannt ist, die Doomsday Clock, schreitet weiter voran. Nach meinem Stand hat sie sich noch mal mehr Richtung Mitternacht bewegt, seit ich das Buch abgeschlossen habe, und befindet sich jetzt wenige Sekunden, keine Ahnung, 3 Sekunden vor Mitternacht. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen Unterschied macht, ob wir jetzt von 5 Sekunden ausgehen oder 3 Sekunden. Letzten Endes ist die Eskalationsgefahr wieder sehr hoch, was ja auch letzten Endes dadurch gezeigt wurde, dass Russland erstmals, das ist jetzt glaube ich 2 Monate her, eine Interkontinentalrakete mit einem nicht-nuklearen Sprengkopf, aber mit einem Sprengkopf auf die Ukraine abgeschossen hat.
Katastrophenfilme gab es schon immer, aber was ist denn das Spezielle? Was macht Atombombenkino, das Genre, so anders?
Das Besondere daran ist, dass in der Vorstellungskraft es diese Atombombe nie gegeben hat, bis sie zum ersten Mal gezündet wurde. Man kann sich immer vorstellen oder kannte das aus menschlicher Erfahrung, zivilisatorischer Erfahrung, wie es ist, wenn ein Tornado über die Landschaft streift, was passiert, wenn ein Tsunami entsteht, ein Erdbeben. All das ist bekannt und wurde auch so verfilmt. Die Atombombe hat mit Ausnahme der Menschen vom Manhattan Project niemand vorher gesehen, vor 45. Man wusste nicht, wie das aussieht, wenn auf einmal der ganze Himmel so hell ist wie die Sonne, wenn eine Druckwelle entsteht, wenn ein Atompilz entsteht, wenn ein Fallout regnet. Das war alles in der Forschungskraft nicht angelegt. Das heißt also, die Atombombe hat unsere Fantasie komplett überflügelt im negativen Sinne.
Mhm. Das finde ich total interessant, denn Sie beziehen sich ja auch in Ihrem Buch ganz am Anfang auf Gott oder auch die biblische Prophezeiung der apokalyptischen Reiter. Also, dass man sozusagen früher jemanden hatte oder durch die Religion, der einem gesagt hat, die Welt wird untergehen. Aber man konnte sich nicht ausmalen, dass es auch etwas Menschengemachtes gäbe, wie dann die Atombombe, die dazu führt, dass die Welt irgendwann ausgelöscht werden könnte. Also gerade Cineasten, Filmemacher, Regisseure, die immer so eine große Fantasie haben, auch wenn man in die Welt der Science-Fiction blickt und was es da alles schon an Gedanken auch schon in den 80ern gab, wo man jetzt denkt, oh ja, das passt ja eigentlich in unsere Zeit. Dass es aber diesen Gedanken nicht gab, das finde ich interessant.
Auf jeden Fall. Man hat bis zu einem bestimmten Jahr, also als die Spezialeffekte Ende der 70er immer besser wurden oder The Day After entstand, eigentlich immer mit Dokumentarmaterial gearbeitet, weil man ja von Testsituationen, sei es in New Mexico oder sei es in Neuguinea, man hatte eigentlich immer Archivmaterial, das man einblenden konnte und zeigen konnte, wie die Bombe ist. Danach erst hat man begonnen, mit Spezialeffekten zu arbeiten, manchmal auch Dinge zu zeigen, die vielleicht nicht realistisch sind, aber trotzdem das Spektrum halbwegs gut abdecken. Man darf nicht vergessen, auch Science-Fiction-Filme, die danach entstanden, Terminator, Aliens oder ein Beispiel aus dem letzten Jahr, Dune 2, präsentieren relativ viele Laserwaffen und Raumschiffe, aber wenn es darum geht, die härteste Waffe einzusetzen, ist und bleibt das immer noch die Atombombe. Selbst in Filmen wie Dune geht es am Ende darum, dass der eine Clan den anderen besiegt, indem drei Atombomben abgeschossen werden. Das heißt, unsere Forschungskraft ist trotzdem nicht größer geworden, größer als die Atombombe.
Und wir sprechen gleich noch über The Day After, aber würden Sie denn schon sagen, dass es auch eine Art von Weiterentwicklung oder Veränderung des amerikanischen Atombombenkinos durch zum Beispiel die Sowjets in der Zeit des Kalten Krieges gab?
Also einer der Regisseure, mit dem ich für das Buch gesprochen habe, John Badham, der den Film War Games 1983 gedreht hat, hat zu mir gesagt, wir werden alleingelassen mit den Mad Maxes dieser Welt, weil alles das, was zerstört werden kann, im Grunde genommen schon von Marvel gezeigt wurde. Das heißt, es gibt eine Abstumpfung. Es gibt im Grunde genommen nichts mehr, was gezeigt werden kann, sei es durch die Zerstörung einer Atombombe oder irgendwelchen feindlichen UFO-Laserwaffen, was nicht irgendwie schon mal dargestellt wurde. Das heißt, ich glaube, die Gefahr wird unterschätzt, was natürlich kein Science-Fiction-Film zeigt oder was sehr deutlich gemacht wurde durch Filme wie The Day After oder Threats, dem britischen BBC-Film von 1984 von Mick Jackson, ist, dass es sowas wie den nuklearen Winter gibt. Das Konzept, das erstmals in Science von Carl Sagan, dem Astrophysiker, vorgestellt wurde, dass mit dem Abwurf der Atombombe und den akut Gestorbenen eben nicht alles vorbei ist, sondern das eigentliche Grauen erst weitergeht. Deswegen heißt es ja auch, man sollte nicht diejenigen beneiden, die überleben, sondern diejenigen beneiden, die gestorben sind.
Sie hören das vielleicht auch schon raus. Ich gehöre eher zum Team Verdrängung.
Das macht gar nichts.
Vielleicht können Sie dann trotzdem noch mal beschreiben, warum Menschen denn trotzdem Atombombenfilme schauen. Also ist es eine Art von Verarbeitung oder auch eine Untergangslust? Was stecken da für psychologische Mechanismen hinter?
Ja, da steckt ja beides dahinter, sowohl Verarbeitung als auch Lust am Untergang. Man will natürlich, also bis in die 80er Jahre wussten viele Menschen, bis zu The Day After, selbst Ronald Reagan wusste gar nicht, was passiert, wenn eine Atombombe gezündet wird. Er dachte auch, hatte zu Helen Caldicott gesagt, dass man Atombomben wieder oder Interkontinentalraketen wieder zurückbeordern könne, wenn sie einmal losgeschickt sind. Also sozusagen technischer Kokolores, der niemals stimmen könnte. Und die Leute wollen einfach wissen, was passiert, wenn so ein Ding gezündet wird. Die wollen natürlich auch verkohlte Leichen sehen, so schlimm wie das ist. Man will das dann einfach sehen, weil man meinetwegen vielleicht jemand ist, der Action-Kino mag. Man will sehen, wie lange Leute dahin siechen. Das Entscheidende ist, dass man das nicht aus einer Lust macht und deswegen zum Atombombenbefürworter wird, finde ich, sondern dass man erkennt, was eigentlich passiert, wenn die Welt weiter Atombomben hat.
Das heißt also auch so Atombombenschocker wie The Day After, über den wir gleich sprechen werden, hat auch Ronald Reagan dazu veranlasst, beziehungsweise seine Atompolitik mit beeinflusst. Und das lässt sich auch übertragen, vielleicht auch auf andere Geschehnisse, auf ja die Weltpolitik.
Ja, also es gibt also viele Historiker, sei es Filmhistoriker oder Polithistoriker, sind sich nicht darüber einig, inwieweit The Day After Ronald Reagan beeinflusst hat. Aber er hat ihn gesehen. Es gibt die handschriftliche Notiz. Er sagt, dieser Film hat mich sehr deprimiert zurückgelassen. Wir müssen alles dafür tun, dass es nicht zu einem Krieg mit den Sowjets kommt. Man sagt, also Nicholas Meyer, der Regisseur von The Day After, den ich auch für das Buch interviewt habe, ist natürlich fest davon überzeugt, dass sein Film dazu beigetragen hat, dass Reagan und Gorbatschow den INF-Vertrag, der in Reykjavik 86 vorbereitet wurde, unterschrieben haben, was die Vernichtung aller Mittelstreckenraketen vorgesehen hat. Historiker sind sich darüber nicht einig. Tatsache ist trotzdem, dass der Film ihn einfach beeinflusst hat. Und ob es jetzt zu einer Entscheidung, eine Unterschrift zu setzen unter Vertrag mit verantwortlich war, muss man gar nicht unbedingt jetzt irgendwie wissen. Entscheidend ist einfach, dass jemand danach die Entscheidung getroffen hat, dass man auf gar keinen Fall diesen Krieg beginnen sollte.
Weiterhin zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur ist Sassan Yasseri, Autor des Buches DEFCON 1, die Geschichte des Atombombenkinos. Wir sprachen gerade auch über die Entstehung des Atombombenkinos und wollen jetzt zwei Filme ein bisschen genauer nochmal unter die Lupe nehmen. The Day After war auch gerade schon Teil unseres Gesprächs. Ist das für Sie auch der beste Atombombenfilm?
Also er ist auf jeden Fall immer ein Top 3. Ich habe ein Ranking meiner liebsten Atombombenfilme. Also ich mag The Day After. Nicholas Meyer hat den Film als Seifenoper-Camouflage bezeichnet. Das trifft es ganz gut. Der Film bindet Zuschauer an sich, weil er sehr einfache Menschen mit sehr einfachen Leben zeigt. Einmal in Lawrence und einmal in Kansas City. Also er hat den Ort ausgesucht, weil es direkt in der Mitte der USA liegt. Midwestern States, Flyover States. Und da das Leben von Leuten zeigt, die heiraten, die in der Bar sitzen, die, keine Ahnung, Farmer sind und auf einem Pferd reiten. Und plötzlich nach der exakten Mitte des Films bricht dann dieser Atomkrieg auf diese Menschen hinein. Und all diese Menschen, die wir lieb gewonnen haben, so Dallas-Denver-Figuren, die werden alle sterben. Und das macht natürlich betroffen, aber bindet er natürlich auch an den Film. Ne?
Es gibt keine blutigen Szenen, aber Sie schreiben in Ihrem Buch von pervers ästhetischen Motiven, die diesen Film ausmachen. Was meinen Sie damit? Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele?
Ja, also der Film hat mich auch deshalb so geprägt. Also er lief 83 an, da war ich 7, weil er sogenannte, wie soll man sagen, so röntgenstrahlartige Skelettierungen der Menschen zeigt. Eine Darstellung, die Nicholas Meyer auch verteidigt hat, wenn Leute gesagt haben, das kann so nicht sein. Aber man hat Menschen gezeigt in Standbildern, aus denen plötzlich Skelette wurden, mit so grellen Lichteffekten darüber gelegt. Und dann hat Nicholas Meyer gesagt, ja, so ist das aber. Ne? Wenn irgendwie die Druckwelle kommt und wenn das Feuer kommt, angetrieben wie durch Milliarden PS, man müsste sich halt nur mal die Schattenrisse der getöteten Japaner in Hiroshima ansehen, die auf die Treppenstufen gebrannt wurden. Und so war das in dem Film auch. Das meinte ich mit pervers ästhetisch. Natürlich sind Sterbeszenen niemals ästhetisch, aber das hat eine losgelöste, etwas abstrakte Qualität, die man sich nicht hat vorstellen kann, die Nicholas Meyer aber im Realistischen grundiert haben will.
War das auch ein Grund, warum der Film in den USA im Fernsehen lief? In Deutschland kam der ja in die Kinos, also dass man einem möglichst breiten Publikum diesen Film zeigt?
Ja, also das war von vornherein klar. ABC war der treibende Motor für The Day After. Die waren auf dem Hoch, ne? Die hatten sehr erfolgreiche Serien wie Shogun oder Roots. Und das Eventfernsehen wurde da Anfang der 80er geboren. Und deswegen hatten ABC dann halt die Idee, einen Fernsehfilm zu machen. Das war ein sehr riskantes Wagnis. ABC war eher ein Disney-artiger Sender und nicht dafür bekannt, einen Abendfilm, einen Spielfilm zu zeigen, in dem alle sterben.
Mhm. Nicholas Meyer, der Regisseur, mit dem Sie auch ein Interview geführt haben, der hatte während der Produktion suizidale Gedanken. Warum ist das relevant? Warum haben Sie diese Tatsache in Ihrem Buch thematisiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Frage ist tatsächlich, ob das was mit dem Film zu tun haben könnte. Er sieht die Zusammenhänge durchaus. Er wollte diesen Film drehen, wusste, er würde der Erste sein, der einen derartigen Film macht. Er war der Erste, erst danach kamen Filme wie Testament oder Threads. Und er hatte sehr viel Auseinandersetzungen mit den Leuten von ABC, als auch generell mit Programmverantwortlichen, weil die mit seinen Schnittfassungen nicht einverstanden gewesen sind. Und er hat sich das alles halt sehr zu Herzen genommen. Er wollte diesen Film drehen und Dinge zeigen, die noch niemand gezeigt hat. Aber wenn man dann seine Vision als Regisseur nicht durchsetzen kann oder wenn man irgendwie in den Schneideraum geht und sieht, dass der Produzent plötzlich am Schneidetisch sitzt, wo er einfach nicht hingehört, dann sieht man natürlich sein Werk in Gefahr, ne?
Dann kommen wir von einem Regisseur zum nächsten, Christopher Nolan, und zwar dem Film Oppenheimer. Sie stellen die Frage in Ihrem Buch, deshalb stelle ich sie jetzt auch Ihnen. Er ist der Vater der Atombombe. Welche Welt hat er hinterlassen?
Ja, Oppenheimer hat eine Welt hinterlassen, die man nicht mehr zurückdrehen kann. Leider. Er hat sich ja selber, in einem seiner bekanntesten Videos kurz zu seinem Tod, er hatte ja Krebs, hat er die Bhagavad Gita zitiert und gesagt, ich bin der Zerstörer der Welten. Und er war da sehr niedergeschlagen. Das wird in dem Film auch recht gut dargestellt, dass er halt, auch als ihm die Sicherheitszulassung entrissen wurden, dass er dann quasi am liebsten die Zeit zurückgedreht hätte, aber weiß, dass es nicht mehr geht. Ne? Und so ist es halt gewesen. Aber er war halt einer von vielen Wissenschaftlern wie Edward Teller oder auch Einstein, die gesagt haben, wir müssen die Atombombe bauen, bevor die Nazis sie haben. Auch wenn der Uranverein unter Werner Heisenberg in seinen Planungen nie wirklich vorangekommen ist und die nie nahe dran waren, eine zu bauen. Aber es war halt so der Impetus, den man in Amerika hatte.
2023 kam Oppenheimer ins Kino. 180 Minuten, teilweise in Schwarz-Weiß, hat auch einen Oscar gewonnen. Warum gibt es da gerade wieder dieses verstärkte Interesse? Auch hier bei mir der Verdrängungsmechanismus. Ich wollte mir den Film nicht anschauen, aber natürlich auch mit Blick auf Putin, seine ja Drohungen, scheint es ja wirklich wieder sehr ja dringlich zu sein.
Ich glaube auch, wenn der Ukraine-Krieg 2022, also ein Jahr vor Kinostart, nicht ausgebrochen wäre, wäre der Film nicht so erfolgreich geworden, bin ich fest überzeugt. Es ist ja geradezu absurd, ein Biopic in Schwarz-Weiß, 180 Minuten, mit einem sehr trockenen Thema, ohne Action-Szenen, wird der zweiterfolgreichste Film des Jahres 2023 nach Barbie, über eine Milliarde Box-Office. Das geht also, selbst für Nolan geht das nicht. Nolan hat zwar nie Flops gemacht, das ist auch bemerkenswert, er hat ausschließlich Hits in seinen 10 Filmen, aber es geht eigentlich gar nicht, dass ein Film so erfolgreich ist. Das ist völlig unmöglich, aber es ist ja passiert.
Und jetzt bleibt natürlich noch die Frage, welche sind Ihre weiteren Top 3? The Last Day haben Sie genannt und welche anderen beiden würden Sie empfehlen für so Angsthasen wie mich?
Ja, also noch lieberer Film als The Day After ist das noch realistischere Threads, auf Deutsch heißt der Tag Null, BBC. Der Regisseur ist Mick Jackson, später hat er Bodyguard gedreht mit Kevin Costner. Und Whitney Houston kann also auch andere Stoffe machen, ist dann nach Hollywood gegangen. Das ist ein sehr nüchtern gehaltener, quasi dokumentarischer Film mit Faktentafeleinblendung. Was passiert, wenn eine Atombombe auf Sheffield fällt? Und das Besondere an dem Film ist, und was ihn auch von The Day After unterscheidet, ist, dass die Auswirkungen des nuklearen Winters, des Fallouts, noch länger gezeigt werden, wenn halt Großbritannien auf Mittelalterniveau gesenkt wird. Keiner mehr Sprachen lernt, weil die Eltern gestorben sind, die Kinder so mit sich klarkommen müssen, Herr der Fliegenartig. Mhm. Und das geht über einen Zeitraum von 20 Jahren, der ist sehr schlimm. Und ein etwas softerer Film, der auch ein bisschen mehr Spaß macht, ist War Games von John Badham, Matthew Broderick in der Hauptrolle. So ein Film, der 83 auch so diese Popkulturmanie, des Videogame-Craze von Computerspielen und der Vorstellung des Nerds auch mit eingebracht hat, der in seinem Zimmer werkelt und es schafft, ein Sicherheitssystem Amerikas zu überlisten in einem Quasi-Computerspiel und dann fast einen Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion loslöst. Fast sowas wie ein Brad Pack-Film mit jugendlichen Darstellern und auch wirklich leichter zu konsumieren.
Sie haben eingangs gesagt, wir haben es nicht mehr 5 vor 12, sondern gefühlt 3 Sekunden vor 12. Welchen Mehrwert zieht man als Schauender, wenn man sich diese Atombombenfilme anschaut? Oder ja, was kann man damit anfangen, außer am Ende des Tages depressiv vor der Couch zu enden?
Also man kann natürlich versuchen, noch mehr zum Atomkriegsgegner zu werden. Da habe auch ich Nachholbedarf, bin eigentlich eher ein Couch-Potato. Aber man kann versuchen, politisch Einfluss zu nehmen. Das geht natürlich nicht in jedem Land, auch nicht über jede Wahl. Aber man kann sich ja überlegen, wen man wählt und wen man unterstützt. Ich sage nicht unbedingt, dass es besser ist, keine Atombomben zu haben, weil es gibt ja auch schlagkräftige Argumente die besagen, dass gerade die Tatsache der Abschreckung, Deterrence, das war ein großer Faktor der 70er, 80er Jahre, der dazu geführt hat, dass es eben nicht zu einem Krieg gekommen ist, ne, weil es halt ein Gleichgewicht, das Gleichgewicht des Schreckens gegeben hat, MAD, Mutual Assured Destruction. Schwer zu sagen.
Schwer zu sagen, sagt Sassan Nyasiri. Er hat das Buch DEFCON 1, die Geschichte des Atombombenkinos, geschrieben. Erschienen im Schürer Verlag als E-Book für knapp 20 Euro oder aber auch für 25 Euro bei Ihrem Buchhändler des Vertrauens zu kaufen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.